Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Eigentlich wurden sie zur Behandlung von Diabetes Typ 2 entwickelt. Heute sind Ozempic und Co. vor allem als Abnehmspritzen bekannt. Internist und Kardiologe Professor Dr. Uwe Nixdorf setzt sie ein, um Menschen mit gravierendem Übergewicht bei der Gewichtsreduktion zu helfen und sie vor Folgeerkrankungen zu schützen. Von dem Gründer und ärztlichen Geschäftsführer des European Prevention Centers in Düsseldorf möchte ich wissen, wie genau die sogenannten GLP-1-Agonisten funktionieren, welche Nebenwirkungen bekannt sind und wie man den berühmten Jojo-Effekt verhindert, wenn man die Spritze absetzt. Guten Morgen, lieber Professor Nixdorf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
Sehr gerne, Frau Neureuther. Sehr gerne bin ich gekommen.
Sie haben einmal gesagt, die nachhaltigere Pandemie als Corona ist die der Adipositas. Warum ist Übergewicht so gesundheitsschädlich?
Ja, das ist in der Tat so. Das muss ich nochmal dick unterstreichen. Das hat in den letzten Jahren auch nochmal sehr zugenommen. Die Pandemie des Übergewichts und auch der Adipositas wird immer noch gemessen am BMI, Body Mass Index, ja, der sich ermittelt aus dem Körpergewicht dividiert durch die Körperoberfläche hoch 2. Das ist gar nicht so ganz ideal, muss man sagen. Kann sich jeder Laie auch vorstellen, denn dieser BMI nimmt ja gar keine Rücksicht auf die Komposition des Körpers. Ja. Also nehmen wir mal ganz einfach jetzt einen Bodybuilder zum Beispiel, den wir vielleicht nicht unbedingt jetzt sportmedizinisch anstreben, aber immerhin ist es jemand, der viel Muskulatur hat, hat auch einen hohen BMI. Der kann durchaus auch über 30 sein. Über 30 wäre dann definiert auch als Adipositas. Dann haben wir noch die Stufen 1 über bis 35, 2 bis 40 und 3 über 40. Und das Übergewicht ist definiert 25 bis 30. Jetzt zu Ihrer eigenen Frage, warum ist das eigentlich gar nicht so günstig? Ja, es ist vor allem das Fettgewebe dann halt natürlich auch, das Fettgewebe in dem Bauchraum, viszerales Fett. Das ist eigentlich die Regel. Also meistens haben die Übergewichtigen halt eben eine Verfettung. Übrigens auch, ich mache ja sehr viel Check-up-Untersuchungen in meinem European Prevention Center. Wir machen tagtäglich viele Bildgebungen und da sehe ich das auch in allen inneren Organen. Es ist zwischen den Organen, aber auch in den Organen ganz wichtig, die Fettleber, Steatosis Hepatis, ganz ungünstig, wir wissen das heute, gibt es auch heute einen eigenen Begriff für metabolisches Dysfunktion assoziierte Fettlebererkrankungen. Da steckt schon drin den Begriff, dass das auch einen metabolischen, einen Stoffwechselaspekt beinhaltet. Dann sehe ich immer auch der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, die verfettet ist. Und dieses viszerale Fett, um noch ein bisschen genauer jetzt Ihre Frage zu beantworten, ist halt deswegen so ungünstig, weil es hochaktiv ist. Es ist leider Gottes nicht nur einfach da niedergelegt, ja, und ist vielleicht ein bisschen unästhetisch, so im Bauchbereich, so die Falten, die man da vielleicht nicht so gerne hätte, ja, sondern es ist halt eben gravierender, prognostisch und auch relevant gravierender, weil es aktiv in der Hinsicht ist, dass es halt eben, wenn diese Adipozyten so richtig groß werden, dann massiv Interleukine und Zytokine ausschütten. Das sind also Entzündungsmediatoren, die geraten die Blutbahn und gehen dann in die Gefäßwände und machen dort das, was mich als Präventivkardiologe besonders dann konsterniert, die Atherosklerose. Und das ist eigentlich die Folge. Wenn Sie so jahrelang dann solche Menschen haben und da kommt ja noch eine riesen Krankheitswelle auf uns zu, weil diese jungen Menschen ja jetzt im Moment mehr und mehr eben diese Fettleibigkeit haben und dann halt auch sehr frühzeitig diese kardiovaskulären Erkrankungen haben. Wir nennen das übrigens international immer atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung. ASCVD ist so das Kürzel. Das ist international so dieses Kürzel, das auch in den Leitlinien dann immer gebracht wird. Also das heißt, die Menschen werden atherosklerotisch. Und damit auch haben sie die Gefahr dann der Folgen eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls. Und da nochmal ganz bescheiden auch nochmal erwähnt, ganz klar in den westlichen Industrieländern, das rangiert immer noch on the top, was dann Todesursachen anbelangt. Viel, viel mehr als Krebserkrankungen. Die Menschen haben immer Angst vor Krebs, berechtigt, ist auch nicht schön. Aber sie sterben eigentlich viel, viel mehr, fast doppelt so viel, muss man sich klar machen. Und zunehmend jetzt aufgrund dieser Pandemie, die wir gerade diskutieren, auch eben an diesem metabolischen Syndrom dann letztendlich, dass das dann verursacht, im mittleren Alter schon auch zum Teil eben am Herzinfarkt. Denken Sie auch bitte nochmal, dass epidemiologisch gesehen immer noch fast so die Hälfte der Infarkte tödlich ist. Das muss man auch nochmal anmerken. Das wird oft viel zu wenig, muss ich leider sagen, auch kritisch sagen, in der klinischen Medizin oft überhaupt nicht ausreichend gewürdigt. Da heißt es immer so, naja, Mortalitätsdaten in den Studien so 2-3%. Aber bitteschön, das sind alles Menschen, die sind lebendig ins Krankenhaus gekommen. Die haben es also schon geschafft mit einer gewissen Prognose, dass man ihnen helfen kann. Und dann kann man ja auch vieles Gutes tun heute in der interventionellen Kardiologie. Es werden die Herzen wieder reperfundiert und dann überleben die tatsächlich. Aber was nicht berücksichtigt wird, da kümmert sich irgendwie keiner drum und ich als Präventivmediziner tue das aber, sind halt eben die nur hospitalisierten Menschen, die dann ganz günstigen Outcome noch haben. Aber es sterben viele vor dem Krankenhaus.
Das ist nochmal wichtig zu betonen, wie Sie sagen. Wie genau funktioniert die Abnehmspritze? Ja. Wodurch kommt es zum Gewichtsverlust?
Ja, zunächst mal sind das ja auch Peptide, die natürlich vorkommen. Ja? Ich erlebe immer, dass Menschen dann so ein bisschen Angst haben, da werden irgendwelche Chemikalien gegeben und so. So ist eben nicht. Das ist ja das GLP-1, das ist das Glucagon-like Peptide. Ja? Und das wird im Darmwand gebildet übrigens. Ja? Und es hat auch da eine sehr wichtige regulierende Funktion. Es ist halt so, wenn man zum Beispiel mal ein opulentes Mahl zu sich nimmt, dann wird eben der Darm aktiviert und bildet eben dieses GLP-1 aus den neuroendokrinen Zellen da, aus Darmzellen, wie gesagt, geht in die Blutbahn und dann macht dieses GLP-1 Verschiedenes. Es stoppt sozusagen dann auch das Essen irgendwo, sonst würden wir uns ja alle überfressen auf gut Deutsch, ja. Dazu dient das GLP-1 eigentlich, ja. Es wird die Sättigung gefördert. Im Gehirn zentrale Wirkung. Also sie haben dann einfach gar keinen Hunger mehr. Deswegen hört man auch, jeder Mensch hört irgendwann mal auf. Auch die Adipösen, die tendenziell auch zu viel essen, aber sie hören trotzdem irgendwann mal auf. Und dann wird die Magenentleerung auch gehemmt, wie man weiß. Und was ich noch als allerwichtigst finde, wir haben eben schon über Metabolismus gesprochen, das finde ich persönlich eigentlich fast das Wichtigste dabei, ist auch die Einwirkung auf, der Begriff sagt es ja auch schon, eben Einwirkung auf den Insulinstoffwechsel. Und Insulin soll ja den Zucker in die Zellen schiften. Und das ist ja das Problem bei diesen adipösen Menschen, dass sie halt einen Hyperinsulinismus haben oder auch eine Insulinresistenz. Ich will es ganz salopp mal und einfach erklären, dass es jeder versteht. Sie müssen sich einfach vorstellen, diese Insulinrezeptoren, die ja an den Zellen sind, wo das Insulin wirken soll, die wachsen leider nicht mit den Körpermassen. Ja, das bleibt bei der relativ geringen Anzahl. Und deswegen kommen die automatisch in dieses Problem, dass Insulinresistenz, das Insulin dann nicht mehr ausreichend wirken kann. Ja, das sind so die Hintergründe.
Und wie lange braucht es, damit es Wirkung zeigt?
Ja, das geht natürlich relativ, haben eine sehr kurze Halbwertszeit. Das kann man sich auch vorstellen, dass das sinnvoll ist. Da hat Gott, der Schöpfer, das ist gut eingerichtet. Das ist innerhalb von ein paar wenigen Sekunden oder wenn es hochkommt, glaube ich, 1-2 Minuten. Also wirklich sehr kurz, weil dadurch ist die Regulierung natürlich schön fein getuned, sehr schön abgestimmt. Jetzt ist aber die Pharmaindustrie hergegangen. Und da muss man wirklich Hut absagen. Das haben die wirklich hervorragend geschafft durch Pharmacological Engineering und so weiter, dass diese Halbwertszeiten erheblich verlängert wurden. Also, dass wir dadurch halt eben auch jetzt die Applikation haben. Und Sie wissen ja vielleicht, dass das eben wöchentlich gegeben wird. Diese Abnehmspritzen werden nur einmal die Woche gegeben. Und das ist halt dadurch möglich geworden, dass die Pharmaindustrie eben es geschafft hat, diese längeren Halbwertszeiten zu erreichen.
Um wie viel Prozent des Körpergewichts verliert man im Durchschnitt?
Ja, da gibt's ja nur auch verschiedene Präparate, ja, muss man auch sagen, die auch etwas unterschiedlich effektiv sind. Die gängigen Präparate, die haben alle schon gehört, Ozempic, Wegovy, das ist Semaglutid, ja, ist sicherlich eines der bekanntesten. Da kann man schon so 15% etwa des Gewichtes erreichen. Jetzt gibt's auch neuere Substanzen, die noch andere Mechanismen beinhalten, nämlich noch GIP-Agonisten auch sind. Das sind also glukoseabhängige insulinotrope Peptide, Polypeptide. Das ist also ein bisschen anderer Wirkmechanismus, aber ähnlich und ergänzt diesen GLP-1-Agonismus. Da gibt's das Tirzepatid, ja, das Firmenname Mounjaro, das dann tatsächlich, gibt's auch Vergleichsstudien, noch ein bisschen wirksamer ist. Und seit neuestem noch gibt es Triple-Agonisten, da kommt noch der Glucagon-Rezeptor-Agonismus dazu. Also drei Wirkmechanismen, die sich ergänzen. Retatrutid ist das zum Beispiel. Und da kommen wir eigentlich jetzt mittlerweile bis zu 25%, notabene, bis zu 25% Gewichtsabnahme. Wir sind also damit eigentlich jetzt in einem Bereich, das ist ja das Faszinierende daran, diese unglaubliche Effektivität von Barochirurgie. Also Sie wissen vielleicht, dass es bei ganz ausgeprägten adipösen Fällen, früher 40 Kilogramm pro Quadratmeter, heute nach den Leitlinien 35 auch schon, wird auch leitliniengerecht durchaus die Differentialtherapie und Adiposas ist eine Erkrankung, dann auch erwogen, sagen wir, chirurgisch tätig zu werden. Gastric Bending oder Magenverkleinerung, also das meine ich mit bariatrischer Therapie. Und wir sind mit diesen Effekten, die ich gerade erwähnt habe, prozentual tatsächlich in einem ähnlichen Bereich.
Was faszinierend ist, ja, das muss man sagen, was man da alles jetzt erreichen kann.
Sie können machen, was Sie wollen. Ich bin Internist und damit ein konservativer Mediziner. Ja. Ich finde es eigentlich abartig, muss ich mal jetzt auch mal sagen, dass man einen Menschen operiert und einen Magen kleiner macht. Ja, das ist ja im Grunde, das ist ja, ich weiß, dass bei den Apnoe-Spritzen auch ab und zu Kritiker auftreten, die sagen, Mensch, warum kann derjenige sich nicht einfach mal zusammenreißen und einfach weniger essen? Das ist ja auch schnell im Munde von vielen Kritikern. Aber hier finde ich auch, muss ich persönlich sagen, ist auch sehr unnatürlich und auch widersinnig eigentlich so ein bisschen. Ich will das nicht schlecht machen, es hat tatsächlich eine evidenzbasierte Bedeutung. Ja? Aber ich möchte persönlich sagen, ich als Internist finde das eben, sollte das die allerletzte Möglichkeit sein, wenn wir gar nicht klarkommen. Aber die Möglichkeiten sind heute einfach so toll, dass wir nicht chirurgisch das machen müssen.
Keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Welche gibt es bei Ozempic und Co.?
Ja, das Üblichste ist halt natürlich, und das ist doch auch häufig, ist Übelkeit. Das ist eigentlich das, was immer so ein bisschen mitschwingt. Meine Erfahrung, ich habe jetzt mehrere Jahre Erfahrung und wirklich hervorragende Erfahrungen. Das wirkt eigentlich fast immer, auch was den Effekt anbelangt. Diese Nebenwirkungen sind nicht immer vorhanden. Ich habe viele Patienten, die das auch total gut vertragen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Aber es ist nicht selten, muss ich trotzdem sagen, dass wir Übelkeit haben. Im allerschlimmsten Fall bis Erbrechen. Dann muss man auch mal dann, ich habe so ein paar Ausländer gehabt, die da sehr empfindlich waren, wo wir es dann auch wieder abgesetzt haben. Aber das ist ein bisschen, muss man ein bisschen tolerieren. Ist aber in der Regel auch, wenn wir das jetzt wöchentlich geben, immer nur nach meiner Erfahrung die ersten Tage. Das geht dann auch nach ein paar Tagen wieder weg. Ja. Und übrigens ist das der Grund auch, warum das ja auch dosistitriert wird. Wir fangen ja mit niedrigen Dosis an und nehmen das dann monatlich, also hier geht man dann monatlich her, bei dieser wöchentlichen Applikation und erhöht jeden Monat die Dosis. Und das macht man deswegen, damit man nicht in diese Nebenwirkung reinkommt.
Es gab ja auch immer wieder zu lesen, dass die Abnehmspritze zu Sehschäden führt und dass man auch schneller schwanger wird. Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht?
Ja, ich habe beide Erfahrungen jetzt nicht persönlich gemacht, weil jetzt Frauen mit Familienwunsch habe ich jetzt auch nicht, ja. Und das Erstgenannte ist tatsächlich so, das war vor 2-3 Jahren etwas hochgekocht, dass da so eine Sehnerventzündung auftreten kann. Da wurde dann viel untersucht, nachdem das so mit einigen Kasuistiken nur beschrieben worden ist. Aktuelle Lage ist die, dass das im Moment noch nicht ganz kausal belegt werden kann. Aber es ist vielleicht doch nicht ganz abwegig. Bedenken Sie aber bitte, dass halt eben auch die diabetische Retinopathie eher günstig beeinflusst wird, auch das Glaukom günstig beeinflusst wird. Ich habe den Eindruck, wir machen telemedizinische Augenuntersuchungen in unserem Zentrum auch mit der Universitätsklinik Erlangen. Von daher habe ich schon ein bisschen auch immer einen Befund eines Augenhintergrundes auch vorliegen. Ich habe das also jetzt hier bei mir nicht beobachtet. Es ist sicherlich eine Rarität. Wenn man da irgendwas beobachtet, muss man sicherlich sehr schnell dann auch reagieren und absetzen. Ja, aber das ist auch wirklich eine Rarität. Und mit den Schwangeren, das ist richtig, das aber, was Sie ansprechen, dass das tatsächliche Zusammenhänge gibt. Es werden Frauen leichter schwanger unter den Medikamenten. Da gibt's ja auch das polyzystische Ovarialkarzinom, was wir haben bei Adipösen und was auch noch mit eine Rolle spielt bei der Infertilität. Und man weiß ja auch, wie auch generell gesunde Lebensweisen natürlich auch dazu angetan sind, dass eine bessere Fertilität besteht. Also gute Bewegung und gesunde Ernährung und so weiter. Also es ist auch als allgemein, was ja dann gar nicht mal jetzt nur mal pharmakologisch oder pharmakodynamisch bezogen, sondern auch das allgemeine Problem eines normalen Gewichtes ist natürlich günstig für die Familienplanung, für die Fertilität.
Die Abnehmspritze ist verschreibungspflichtig und für Diabetes und Adipositas gedacht. Mhm. Ich kenne alleine schon mehr als eine Handvoll Frauen, die weder das eine noch das andere haben, sondern einfach schlank sein wollen. Mhm. Was sagen Sie Menschen, die genau deshalb zu Ihnen kommen?
Ja, ich hab das eigentlich wenig, muss ich sagen, dass Menschen mit so einer Frage kommen. Ja, also es sind schon die richtig Adipösen, die mich konsultieren. Es ist natürlich auch nicht indiziert, muss man auch sagen. Ne? Ich habe es auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jemand, der ein BMI unter 25 hat, übrigens nochmal, ich hatte anfangs kritisch gesagt, dass das gar nicht so das ideale Maß ist. Ich finde wichtiger den Teilenumfang. Bei der Frau etwa wäre das 80 Und da sieht man als Frau auch schon ganz gut aus,
ja,
mit dem Teil 85.
Gut, ja.
Und von daher, sag mal, ist das tatsächlich auch nicht dann interessiert. Die Wirksamkeit ist dann auch nicht so hoch. Und ich würde dann jeden Fall, wenn also jetzt ästhetische Aspekte eine Rolle spielen, die durchaus berechtigt sein können und dürfen auch, da doch mehr den Lebensstil natürlich primär dann zu Rate ziehen. Also ich bin ja auch Sportmediziner, also das mache ich natürlich. Ich mache viel Beratung, nehme mir da natürlich auch viel Zeit, auch in den Check-ups und so weiter. Da gehen wir auf alle drei Lebensstile sollen ein. Da ist auch viel mehr, glaube ich, der Hebel größer und mehr zu erreichen, wenn man hier ein ordentliches Sportprogramm, also Ausdauer- und Krafttraining macht, wenn man ordentlich ernährt, also Low Carb ist unsere Devise heute, mediterrane Ernährung. Und das Dritte, die Entspannung, auch da, auch Stress spielt oft mit da rein in die Probleme. Das muss man halt auch thematisieren. Also da muss ich sagen, in dem Zusammenhang ist Lebensstilberatung eigentlich das Primäre.
Es gibt so einen Run auf diese Medikamente, dass ich mich frage, ob es überhaupt noch genug Substanzen für diejenigen gibt, für die sie eigentlich entwickelt wurden, die Diabetiker.
Ja, also diese Kritik ist jetzt schon ein bisschen älter. Also da, ich bin ja durchaus ein begeisterter Anhänger unserer sozialen Marktwirtschaft, ja. Und das geht nach Angebot und Nachfrage, ja, um es mal ganz einfach zu sagen. Und das hat auch schon stattgefunden. Wir hatten diese Frage, war vor 2 Jahren vielleicht aktuell. Die Firmen haben nachgezogen. Novo Nordisk und auch Lilly, das sind die beiden größten Hersteller, haben natürlich aufgrund der hohen Nachfrage die Produktion natürlich erhöht, ja. Also diese Dinge regeln sich mit dem Markt. Da bin ich wirklich, da war ich auch dann vor 2 Jahren ein bisschen auch kritisch auf die Kritiker zu argumentieren, man dürfe das nicht geben, weil es zu wenig das gäbe. Das sind Dinge, die werden vom Markt einfach reguliert. Nicht? Und das kann nur jetzt bestätigen, es ist der Fall. Also wir haben in unserem Haus auch eine Apotheke. Meine Patienten gehen in die Apotheke und kriegen alle Dosierungen, die sie brauchen, die sind vorhanden, vorrätig. Also wir haben im Moment keine Engpässe.
Ist das nicht wieder ein Medikament, das nur Menschen mit entsprechenden Einkommen zugänglich ist?
Naja, zunächst haben wir ja eine klare Indikation, die dann auch durch Krankenkassen getragen wird. Das ist halt eben in der Regel der Diabetes mellitus Typ 2b. Da muss man auch nochmal sagen, das hatten wir vielleicht vorhin noch erwähnen können, auch gleich zum Thema metabolisches Syndrom, die Eingangsfrage, nicht? Dieses metabolische Syndrom endet dann, ich sprach von Insulinresistenz, auch dann, wenn das wirklich ausgeprägt ist, die Adipositas, über die Jahre dann auch, es endet dann auch in einem Diabetes mellitus Typ 2b. Ja, und das ist also das ist ja das Gros auch des diabetischen Formen. Und das gehört zur Pandemie auch dazu. Übrigens auch da nochmal ein paar klinisch wichtige Worte. Ein Diabetiker verdoppelt seine Risiken bei Corona-Herzkrankheit und Herzinfarkt und so weiter. Das kommt gut raus. Und wir haben auch mit der American Heart Association, eine europäische Fachgesellschaft, sieht das ähnlich, haben wir im Grunde den Diabetes von der prognostischen Deutung ähnlich zu sehen wie eine manifeste Corona-Herzkrankheit. Also Menschen, die bereits schon verkalkte Kranzarterien haben und Herzinfarkt bedroht sind, ähnlich. Also es ist nach wie vor ein prognostisch auch sehr bedeutende Angelegenheit. Da ist die Indikation für GLP-1-Agonisten gegeben oder Adipositas, also dann der BMI über 30 mit einer weiteren Erkrankung ist so eine, oder schon ab 27, die Studien sind auch so oft aufgebaut, schon ab 27 mit einer weiteren Erkrankung und ganz besonders, und das sind jetzt neue Leitlinien von meinem Kollegen Nikolaus Marx, Ordinars der Kardiologie der Uniklinik Aachen, europäische Leitlinien, die jetzt rauskamen zur atherosklerotischen Erkrankung plus Diabetes, also European Society of Cardiology Guidelines 24 publiziert. Da wird nochmal auch klar gesagt, als Evidenz auch 2a, dass eben dann die atherosklerotische Erkrankung, dann, wenn die vorliegt, ja. Und wir haben dann auch diese eben als Resultat eines metabolischen Syndroms mit Diabetes mellitus Typ 2b, dass das dann sogar in First Line eine Indikation sein kann für diese GLP-1-Agonisten. Das ist neu. Früher war es Metformin. Mhm. Das haben viele schon gehört, denke ich mal.
Ja.
Da könnten wir auch mal einen eigenen Podcast machen. Metformin ist spannend,
gell?
Ja. Wissen Sie, das wird
bis
ja auch
nächste Mal.
Ja, Anti-Aging-Medizin. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, Frau Neureuther. Denn nächstes Jahr erwarten wir die Ergebnisse von der TAME-Trial. Targeting Aging by Metformin. Und das ist halt alles sehr spannend. Und ich meine, auch die letzten Studien zu GLP-1-Agonisten waren auch dann nicht Diabetikern gemacht worden. Ja. Also zum Beispiel auch die SELECT-Studie, die wurde in New England Journal of Medicine publiziert. Tolle Studie, nicht mit atherosklerotischer Erkrankung. Und dann hat man die placebo-kontrolliert behandelt. Ja. Die haben also auch Scheinspritzen gespritzt, also mit Placebo. Und da kam raus, wirklich beeindruckend, das sind ja dann die Hintergründe auch für die Leitlinien, die ich eben auch schon zitiert habe, dass MACE, also tödlicher Herzinfarkt und nicht tödlicher Herzinfarkt, ein Schlaganfall, also ein Composite Endpoint war da gemacht worden, dass der um 20% reduziert wurde. Also wir haben, das haben, müssen wir auch nochmal an der Stelle sagen, diese GLP-1-Agonisten haben eindeutig ganz klar belegt, exantell als auch klinisch klar belegt, protektive Effekte auf viele innere Organe. Für mich ganz besonders wichtig, das Herz, besonders das atherosklerotisch betroffene Herz, die Koronarherzkrankheit, auf die Niere eindeutig. Dann, was mir noch ein wichtiger Faktor ist, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ist die Inflammation. Also es ist eindeutig antiinflammatorisch wirksam. Wenn wir uns heute präventivmedizinisch beschäftigen, müssen wir immer auch die Antiinflammation betrachten. Und das, da haben diese Medikamente eben auch eine tolle Wirkung. Blutdruck wird übrigens auch noch gesenkt, ja. Dann auch hat sogar Einwirkung auf das Koagulationssystem, also gerinnt nicht so schnell das Blut, ja. Also sind ganz multifaktorielle Effekte, die alle präventiv eigentlich sich darstellen und dann eben so etwas zeitigen, was ich gerade erwähnt habe, in dieser Select Trial von 20% Reduktion von MACE.
Was wir jetzt auch noch besprechen müssen, ist natürlich, wie viel kostet das überhaupt?
Ja, es ist natürlich schon teuer. Wir liegen also bei den guten, sind da unterschiedliche Preise. Die neueren liegen so bei 300 bis 400 € dann auch, ja, im Monat. Das ist schon auch etwas, nicht? Ja. Sie hatten ja eben so eine Frage gestellt, wer das auch jetzt so mal applizieren will, auch wenn er jetzt nicht in die offizielle Indikation fällt, dann als Selbstzahler quasi das dann tragen muss, ist natürlich eine Überlegung. Also die Krankenkassen, auch Privatkrankenkassen, sind da schon auch restriktiv, muss ich Ihnen auch aus meiner Erfahrung sagen. Also das erlebe ich immer wieder, wenn also quasi kein Diabetes vorliegt, hat man da eigentlich keine Chance und ist auf die Selbstzahlung angewiesen. Und ich habe es wiederholt auch mal versucht, hier und da auch mit der Insulinresistenz, was ja eine Vorstufe des Diabetes ist, auch mal durch Bescheinigungen, die ich dann ausgestellt habe, zu, kann ich mal hier praktisch sagen, auch versucht habe, den Patienten zu helfen, dass sie da eine Kostenübernahme bekommen. Aber das ist eigentlich immer gescheitert. Also das ist bisher so, dass das eigentlich nicht getragen wird, wenn man keinen Diabetes hat.
Und was ist, wenn ich die Spritze wieder absetze?
Ja, das ist richtig. Eine sehr wichtige Frage übrigens. Das ist dann auch der Jojo-Effekt, der in meinen Augen sogar gravierender sein kann als bei anderen Diäten, die man bisher so kannte. Deswegen ist es extrem wichtig und es ist ja auch nur auch verschreibungspflichtig. Und wichtig ist, dass es halt eben auch Ärzte verschreiben sollten. Gut, ich bin jetzt im Präventivzentrum, das sich da intensiv mit natürlich auch beschäftigt, die ein bisschen Erfahrung dann auch damit haben. Denn es ist wichtig, dass wir hier auch eine Beratung machen. Lebensstilberatung, die sehr intensiv ist, die auch beginnen soll. Mit der ersten Spritze praktisch schon. Und das betrifft, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen, halt eben die Bewegung, sportliche Aktivität und die, das ist extrem wichtig. Das ist für mich, rangiert für mich eine erste Stelle eigentlich, ja, dass die Menschen sich viel zu wenig bewegen und dann wird halt eben auch Zucker und Fettsäuren nicht verbrannt und dann die richtige Ernährung. Ja. Die Seuche ist halt eben diese Glucose und diese Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index, also zuckerhaltige Dinge, das ist bei uns eine Kohlenhydratmast, die muss man halt eben dann angehen. Ja. Und Stress hatte ich vorhin auch mal erwähnt, das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Und Leute haben manchmal auch Schwierigkeiten, das dann durchzuhalten wegen Stress. Ja. Der gestresste Mensch neigt zu ungesünderem Leben. Ja. Das ist auch wichtig. Also muss alles beraten. Aber ich darf auch noch mal eines sagen, um das auch zu rechtfertigen, warum das doch sinnvoll ist mit den Spritzen auch. Eine ganz persönliche Erfahrung einfach. Sie müssen sich vorstellen, es sind oft Menschen, die wirklich lange Zeit, Jahre, manchmal Jahrzehnte, nicht mehr ein normales Gewicht gewohnt waren. Das ist dann, geht dann so weit auch in der Lebenshaltung, dass sie sich nur mit Schwierigkeiten die Schuhe binden können. Ja? Also das ist also
wirklich furchtbar ist.
Einschränkung, wirklich erhebliche Einschränkung im Alltag. Und das ist ja im Grunde, können Sie sich ja vorstellen, das gibt auch dann Zirklus Vitiosus. Nicht? Das ist dann, die werden dann auch, haben auch psychische natürlich Folgen bis hin zu Depressionen. Der richtig Adipöse ist oftmals auch so prädepressiv und so. Also kurzum, Sie müssen sich einfach klar machen, dass wir sagen ja auch, eine ECD ist das ja auch eine Krankheit. Das war früher mal nicht so. Die Adiposis ist eine Erkrankung und das muss man einfach irgendwo auch ernst nehmen und dann sich mal dann klar machen, dann kommt dieser Mensch jetzt plötzlich in die Gelegenheit, 10 Kilogramm abzunehmen, was er gar nicht mehr kannte. Und das, ich rede mal jetzt aus ganz praktischer Erfahrung, das gibt so einen Kick, wir sind jetzt bei der Psychologie, nicht? Und ich nenne das auch Behaviorismus, übrigens auch leitlinienbasiert. Wir haben den ESC-Guidelines tatsächlich auch Vorstellungen, so motivationspsychologisch, wie man dann auch so, was da diese Hintergründe sind. Nicht? Und ich nutze dann diesen Kick, der da entsteht, diesen Motivationskick, und der ist eigentlich immer da. Die Leute sind so happy. Ich habe manchmal Patienten vor mir sitzen, die sagen, Herr Professor Nixdorf, ich bin Ihnen dankbar, ich habe ein zweites Leben bekommen. Ja?
Ja, das kann man verstehen.
Ja, und dann nutze ich das dann halt auch. Und das ist die ärztliche Kunst, die man hier haben muss. Und das ist für mich eine richtige Intervention, ja. ich bin jetzt Präventivkardiologe und das ist für mich auch eine Intervention, nicht nur die Stents implantieren, ja. Sondern die müssen dann im Gespräch intervenieren mit demjenigen, müssen sagen, gucken Sie mal, wie toll das jetzt ist, ja. Und jetzt müssen wir das natürlich auch flankieren. Wir wollen diese tollen Ergebnisse auch, wollen wir auch nachhaltig, Sustainability ist hier das Wort, gestalten und dazu ist es unbedingt erforderlich. Und dass Sie eben jetzt hier die Bewegung machen und die Ernährung so und so halt gestalten. Und ich, meine Erfahrungen sind da extrem gut, weil das, die Menschen sind so hoch motiviert, wenn die dann diesen Kick-Out dann haben und die wollen diese günstigen Effekte, die sie dann zum ersten Mal oft erleben, behalten. Und deswegen fällt meiner Meinung nach diese motivationspsychologischen Beratungen fallen da sehr positiv aus. Man muss sie halt nur tun. Da ist ein bisschen das Problem der heutigen Versorgungsmedizin. Da haben wir viele Ärzte, die unter Zeitdruck sind. Da fehlt dann die Zeit und da wird doch nur der Rezeptbuch geholt und das Rezept rübergereicht. Ja, aber das ist ärztlich, muss ich an der Stelle hier sagen, präventivmedizinisch nicht rechtfertigbar. Es muss eine ganz intensive Beratung geschehen und dann haben sie auch, ich habe solche Leute auch, die Spritzen schon wieder abgesetzt haben und das halten. Die sehe ich aber immer wieder auch noch. Ja, und die muss man auch längerfristig
begleite ich weiter,
ja. Und das gelingt, ja.
Und wie lange verwendet der Patient oder die Patientin die Spritze?
Bis er das Normgewicht erreicht hat. Hier bin ich auch ganz konsequent, ja, wie in der ganzen Präventivmedizin. Ich bin ja auch ein Freund der Zahlen und Fakten, ja. Also bei mir kommt kein Patient, der mir irgendwie erklären kann, die Knochen wären zu schwer oder die Drüsen funktionieren nicht, sondern ich arbeite hier mit Fakten, um die Zeit unsinniger Diskussionen zu sparen, für ein zielorientiertes Vorgehen, ja. Und das ist halt nun mal der BMI unter 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Und bitte, ich hatte es ja vorhin auch schon mal kritisch gesagt, besser halt auch die anderen anthropometrischen Messungen, Taille-Hüftumfang, Waist-to-Hip-Ratio, also wir haben da andere oder noch besser und immer bei uns Standard auch, Bioimpedanzanalyse. Bei uns, wir machen das seriell auch, ja. Ich sehe jeden Menschen, der auch unter dieser Therapie steht, alle 2-3 Monate und mache dann eine Bioimpedanzanalyse. Wir nehmen auch ein bisschen Blut ab, wir wollen natürlich gucken, ob die Insulinresistenz weggeht und so. Aber die Bioimpedanzanalyse ist wichtig, das ist also eine Methode, leider wenig in Praxen eingeführt. Die Ökotrophologen kennen die Methode, also der Ernährungsberater. Da wird also bestimmt, wie der Körper zusammengesetzt ist. Und da, ich hatte ja ganz am Anfang nochmal dieses Fettgewebe, viszerale Fettgewebe erwähnt. Das ist ja eigentlich unser Target. Das wollen wir ja wegkriegen, was wir auch schaffen mit den Spritzen. Nicht? Und das wollen wir halt eben messen. Also das Ziel ist quasi hier dann auch, da haben wir auch so Nomogramme, ja, es gibt ja auch das metabolische Alter. Wir wollen natürlich Menschen auch jünger machen. Ich bin ja auch seit über 10 Jahren im Vorstand der GSAM, der Germ Society of the Age Medicine, also oder heute sagen wir Health Longevity. Diese Dinge spielen eigentlich auch und dürfen auch, finde ich, da in diese Dinge auch mit reinspielen und sollte man auch durchaus ernst nehmen, präventivmedizinisch. Und also das sollte ein Normgewicht im Grunde sein als Ziel, ja. Und dann kann man auch aufhören. Und dann ist da noch ein bisschen unklar, das ist auch eine Leitlinie noch nicht so ganz verbrieft, wie geht's denn dann da weiter? Natürlich, das Ziel wäre dann auch wieder komplett davon wegzukommen. Das gelingt nicht immer. Da muss man dann auch manchmal noch mal mit einer kleineren Dosierung noch mal nachgeben. Also ich sage dann so, das ist jetzt mein, wie gesagt, da sind die Leitlinien noch nicht so vorhanden. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die ich dann auch so dann praktiziere. Jeden Morgen muss man ohnehin auf die Waage, nicht? Und jeden Morgen ist zu wiegen. Und wenn man dann merkt, man hat wieder 2-3 Kilogramm dann doch zu viel, dann kann man nochmal ein bisschen nachadjustieren. Ja, das muss man dann so ein bisschen individuell, wir reden ja auch von Personal Medicine, individuell handhaben.
Lieber Professor Nixdorf, das war wirklich großartig und ich danke Ihnen für all diese Einblicke und diese tolle Erklärung. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Gerne, sehr gerne von auch weiter.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.